Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos.
Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcastes aus dem Datendschungel rund um, wie man eigentlich Daten sinnvoll oder nachhaltig einsetzen könnte, um etwas bessere und zufriedenere Kunden zu finden, genannt Data Engage. Heute dabei ein weiterer akademischer Gast, der zweite in der ganzen Folge, diesmal aber sogar lehrend und diesmal sogar hat er vor kurzem auch sogar seine Verteidigung hinter sich gebracht. Vor kurzem, ich glaube so grob Anfang des Jahres, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und deswegen, Markus Rach, Dr. Markus Rach, oder muss ich jetzt dann schon bald sagen Professor Dr. Markus Rach? Das wird uns vielleicht noch sagen. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei bist. Deswegen einleitend, ich würde gerne mit dir über deine Verteidigung sprechen. Und glaubst du eigentlich, dass modernes Marketing, also datenorientiertes Marketing, Marketingtechnologie, eigentlich bis jetzt einen positiven Impact hatte auf unsere Marketingausgaben? Hat es das besser gemacht?
Gute Frage. Das war so zum großen Teil der Kern von meinem Research. Also was hat die ganze Marketingtechnologie, die ganzen Marketingtechnologien, die unglaublichen Ausgaben, die wir da reingesteckt haben, eigentlich bewirkt? Und da gibt es natürlich eine sehr große Polarität, logischerweise. Es gibt Unternehmen, die haben wahnsinnig viel damit erreicht und schon vor unglaublich vielen Jahren. Eines der besten Beispiele, die ich kannte, war Symantec. Die hatte ich vor knapp fast schon 10 Jahren, hatte ich die mal besucht, ne? Und dort haben die eine vollkommene Preisdiskriminierung betrieben über die Webseite, je nachdem, wo du herkommst und so weiter und so fort. Also High Level vor 10 Jahren, ne? Um sich selbst zu optimieren. Und dann gibt's andere, die kaufen im Prinzip jedes Tool, das man sich vorstellen kann, so wie das Fitnessstudio-Abo im Januar, aber gehen halt nie hin. Und wenn du nicht ins Fitnessstudio gehst, bleibst du halt fett. Und so ähnlich ist es dann halt dort auch, ne? Das Tool und die Lizenz allein, die macht's einfach nicht aus. Und dazu kommt, und das ist so der Hauptpunkt, Daten alleine sind ganz, ganz toll, aber wenn sie nicht in die unternehmerische Entscheidungsfindung einfließen und dort eine Auswirkung haben, was tun sie dann? Dann sind es eigentlich nur Kosten. Und ich glaube, das war eine der Haupterkenntnisse, die ich da gewonnen habe. Das hört sich jetzt nicht wahnsinnig an, natürlich, wenn man es so zusammenfasst, ne? Aber das ist natürlich der absolute Hauptpunkt. Wenn du Daten hast, egal welche Daten das sind, du aber blind bist, was die Aussagekraft angeht oder den Verwendungszweck, dann bringen sie dir natürlich nichts. Ich erkläre es meinen Studenten immer so, mit Kundenzufriedenheitsumfragen. Ich meine, es gibt ja fast kein Unternehmen auf der Welt, das nicht die Kundenzufriedenheitsumfrage macht. Also wie happy seid ihr mit uns, bla 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 bla. Wenn du aber als Marketer im Feld bist oder als Berater im Feld, es ist absolut irre, wie viele Unternehmen diese Umfragen machen und dann kommen die Ergebnisse rein und dann haben sie schon alle Ausreden in der Welt, die man sich vorstellen kann, warum die Ergebnisse gar keinen Sinn mehr machen. Also, ja, klar, vor 6 Monaten haben wir das Problem, aber es stimmt alles gar nicht mehr oder die Kunden haben was nicht verstanden oder da war was oder hier war was. Das heißt, es ist eine vollkommene fehlende Bereitschaft da, jetzt mit, es sind ja auch Daten, mit denen zu arbeiten und sagen, so pass mal auf, ja. Was heißt es jetzt? Was könnten wir tun? Wo klemmt es wirklich? Und wie arbeiten wir damit? Und das ist im Prinzip so, der Kasus Knacus, den ich da rausgearbeitet habe.
Jetzt, der zweite Punkt bleiben wir nochmal direkt da, Kundenzufriedenheitsumfragenstudien ist ja auch meistens immer diese Verzerrung. Die dir eine Antwort geben, meistens sind es ja die schon eher positiv dir gegenüber gestimmt sind. Ja, es gibt ja dieses schöne Beispiel mit den Flugzeugen damals aus Großbritannien. Ich glaube, Zweiter Weltkrieg. Man schaute sich an, welche Flugzeuge kommen denn zurück und wo sind denn die meisten Einschusslöcher und
Abraham Wall,
sich ja. dann wurden diese Stellen sozusagen verstärkt, aber hätte man sich halt mal Gedanken drüber machen, okay, die, wo die Einschusslöcher nicht sind, das sind höchstwahrscheinlich die Bereiche, weswegen die anderen Flugzeuge nicht zurückgekommen sind.
Ja.
Also diese Verzerrung da drumherum ist, glaube ich, in dem Sektor auch etwas sehr Starkes, was man sicherlich nicht außer Acht lassen kann.
Aber da geht ganz spannend los. Bei dir. Lass mich da mal kurz eingrätschen. Das ist absolut richtig. Also der Winner-Spy ist Abraham Wald. Übrigens auch bei mir in der Vorlesung, ne? Und alle Studierenden, ich muss Studierenden sagen, wir sind genderneutral, fallen drauf rein. Also das klappt recht gut. Ist ein richtig geiler Bias, ja? Allein mit den Bildchen, da kann man gut drin mitarbeiten. Also pass auf. Wenn ich jetzt eine Kundenzufriedenheitsumfrage mache und ich gehe jetzt zum Vertrieb, das ist so der klassische Weg, ja? Ich gehe jetzt zum Vertrieb und sage, hey, ich brauche eure Daten, weil, ich meine, du wirst es wissen, im CRM sind sie manchmal nicht so ganz gut gepflegt, wie man vielleicht glaubt, ja? Also so Press of a Button, das klappt nicht immer, aber man muss es ja irgendwie eingeben. Also dann geht man so klassisch zum Vertrieb und sagt, hey, wir machen eine Kundenzufriedenheit, wir brauchen von euch die Daten. Ja, welche Kunden kriegst du das vom Vertrieb? Da, wo es irgendwie nicht so lief, wo sie vielleicht selber auch wissen, ach Gott, den Herrn Meier, den hätte ich jetzt schon nochmal anrufen können, aber der ist mir so nervig, habe ich es halt nicht gemacht. Ne? Na, den kriegst du natürlich nicht. Ja, die kriegst du die Sachen, die eigentlich eher gut laufen. Dann wird schon ein bisschen aussortiert. Und da fängt es eigentlich auch wieder an. Das heißt, hier muss ich eigentlich schon beginnen und sagen, wie kriege ich eine möglichst neutrales Sample sozusagen zusammen, ne? Damit in der Auswertbarkeit vom Rücklauf für mich überhaupt Nutzen entstehen kann und um den Effekt natürlich dann irgendwo zu vermeiden. Also da habe ich eigentlich viele Komponenten, die zusammenkommen und da ist dann auch der Marketer gefragt, nicht nur ein ausführendes Organ zu sein, sondern auch im Unternehmen gewisses Standing zu haben und zu sagen, hey, pass mal auf, das ist ja, was wir wissen wollen, aus welchem Grund denn eigentlich? Also auch immer, ja? Also sagen wir jetzt mal Kundenloyalität treiben, könnte ja so ein Treiber oder könnte so ein Ansatz sein. Und deswegen brauchen wir ein halbwegs sinnvolles Sample, um damit überhaupt arbeiten zu können. Du hast dann immer noch die Ausschläge, also du hast immer noch eine gewisse Polarität dann im Datensatz, die dich gar nicht so arg mögen und die halt super happy sind, aber den kann man zumindest mal einigermaßen damit arbeiten.
Ja, plus das natürlich ja nur die meistens dann auch nur Antworten, die entweder Zeit dafür haben oder die du komplett runtergerockt hast, also sind mega piss, die geben dir dann irgendwo anders eine negative Bewertung. Dann merkst du es auch daran. Das ist dann auch immer ganz schön. Ja, voll. Also, so spannend. Du hast ja noch eine andere Leidenschaft jenseits Tesla, dann TikTok-Videos über Tesla zu machen und damit dann einer der ersten wissenschaftlichen Aufbereitungen eigentlich gemacht zum Thema TikTok damals. Was hast du da mitgenommen? Weil du hast ja dazu auch zwei Bücher geschrieben, muss man ja auch mal sagen.
Ja, also,
kurzer Plug für dich. Ich habe noch nicht beide gelesen, ich habe nur eins gelesen. Das Grüne. Ich weiß jetzt nicht, welcher Titel das gerade war.
Ich weiß auch nicht mehr.
Der Autor weiß es selbst.
Also die steigen wir da vielleicht mal ganz kurz ein, wie es dazu kam. Es waren zwei Dinge. Ich habe Ende 2019 in China physisch unterrichtet. Das war noch vor Covid, als man noch konnte, ne? Und dort war für uns in der Vorlesung Douyin, also das chinesische TikTok und wie sich Technologien auf die Funktion Marketing auswirken und wie wir Agilität in die Funktion bringen müssen, lernen, Medien, Plattformen, Bedeutungen, Zusammenhänge und so weiter und so fort. Recht wichtig. Ich war natürlich nicht, oder was heißt natürlich, ich war nicht auf der Plattform aktiv und das hat mich unglaublich gefuchst. Wie kann ich drüber reden, wie kann ich glaubhaft drüber reden, wenn ich im Prinzip keine Hands-on-Erfahrung habe? Also muss ich da irgendwas tun und ich so, okay, fuck, jetzt muss ich irgendwie, ich muss meinen eigenen Kanal machen, musste einmal mal testen, wie das funktioniert, dass ich da Erfahrung sammeln kann. Und gleichzeitig hatte ich einen Kunden in Deutschland, einen recht coolen Workshop mit der Marketingabteilung. Und habe ihn gechallenged, also wir haben eine Wette gemacht in dem Workshop, wer schafft es, hier die komplette Marketingabteilung, ich glaube, waren 12 Leute, oder ich einen Upload mit 1 Million Views zu haben. Das war so der Grundgedanke von dem Ganzen. Also musste ich jetzt wirklich irgendwas tun, weil ich wollte natürlich ums Verrecken gewinnen. Bin ich heimgefahren. Ja, weißt du, kannst du die Hosen nicht runterlassen, oder? Also bin ich heimgefahren und dachte mir, ja scheiße, ne? Also tanzen ist nicht drin. Das ganze Lip-Sync-Zeug, da kommt bei mir jetzt auch nicht so rüber. Ich sehe nicht so gut aus wie 90% auf der App. Was mache ich jetzt? Ja? Und dann saß ich halt dummerweise in meinem Auto, also das war wirklich so, habe irgendwie geparkt und komm, jetzt nimm mal was auf, dass du mal weißt, wie das sich so anfühlt. Ne? Also einfach mal aufgenommen, auf den roten Knopf drücken, hochladen. Das habe ich dann gemacht und das Video ist vollkommen hirnrissig, also bedeutungslos, ohne Sinn und Verstand, aber auch kein Plan, keine Strategie, gar nichts dahinter. Hatte 17.000 Views. Ich meine, also für mich war das viel, ne? 17.000 Views habe ich jetzt, wenn ich jetzt einen Tweet raushaue oder auf LinkedIn poste, eher nicht im Normalfall. Und dachte mir so, ey, krass, 17.000 Views für ein Video ohne irgendwelchen Zusammenhang, also quasi random, ne? Ist ja nicht mein Katzenvideo. Ich habe mein Dashboard gefilmt. Also vollkommen hirnrissig. Hab dann auch ein paar Mal was gemacht, einfach um die Aufnahmefunktion wenigstens so zu testen und so, weißt du, schneiden in der App. Das war nichts dahinter, da war null Strategie. Ich behaupte es auch gar nicht. Das war einfach nur draufdrücken und hochladen. Und das hatte wieder irgendwie 20.000, 50.000 Views. So ging das irgendwie los. Und dann dachte ich mir, hey, das ist ja praktisch, wenn es mit dem Auto funktioniert, dann muss ich da gar nicht so rumhampeln. Also ich muss mich gar nicht jetzt selber zum Clown machen und irgendwo hinstehen und tanzen oder irgendwas Dummes in der Öffentlichkeit machen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen, sondern vielleicht kriege ich es ja damit hin. Ja? Das war dann so mein Ansatz von dem Ganzen. Und dann habe ich dann kam Covid um die Ecke und dann habe ich im Model X so ein How to Survive Covid in Your Tesla Video gemacht. Also mich quasi im Auto eingeschlossen mit Essen und Trinken und den Bio-Weapon-Defense-Mode an und dann die Türen zuklappen lassen und so. Und da gab es so einen Covid-Soundtrack damals, den habe ich da zuspielt und hatte irgendwie mega Spaß dabei. Ja? Also das war so mein Hauptpunkt, das ist mein Hauptlearning eigentlich. Ich mache das nicht, weil ich Influencer oder Creator sein will. Das bedeutet mir persönlich jetzt absolut nichts. Ist für mich einfach ein Ausgleich, ist Spaß. Ich mache damit irgendwie, ich kann so rumgoofen und wenn es gut läuft, läuft gut und wenn es nicht so gut läuft, dann halt nicht so. Ich ärgere mich dann zwar tierisch drüber, aber das ist auch okay. Ja, und das Ding ging dann irgendwie über auf 10 Millionen. Damit habe ich die Wette gewonnen und dann hat TikTok den Soundtrack gesperrt. War dann ein bisschen blöd. Aber ohne Sound hat es natürlich nicht mehr so wahnsinnig gut performt. Was passiert da, ne? Keiner hatte mehr einen Plan. Genau, so ging das Ganze los. Und dann wurde ich sehr, sehr oft auf TikTok gesperrt. Also ich glaube, niemand... Zumindest mal kein Akademiker wurde so oft auf TikTok gesperrt wie ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß es nie, ob das mich wahnsinnig auszeichnet, aber das muss man erstmal erreichen. Und dann dachte ich mir, warum bin ich euch die ganze Zeit gesperrt? Ich mache doch eigentlich gar nichts Böses. Also ich hampel ja jetzt nicht irgendwie nackt rum, ne? Da gibt es ganz, ganz viele böse Sachen, die ich jetzt nicht mache. Warum werde ich denn dauernd gesperrt? Und dann habe ich da mal wenigstens so geschaut und man ist ja so ein bisschen... bei der Sache und weiß, was da los ist. Und dann gesagt, hey, ist ja komisch irgendwie. Ich habe da mal auf LinkedIn so ein bisschen einen kritischeren Post gehabt. Da ging es darum, dass TikTok ein Operant-Conditioning-Modell ist. Also wenn du in die Plattform einspielst, was die Plattform braucht, um ihre eigenen Ziele zu erfüllen, dann wirst du eher gepusht. Und wenn du so ein bisschen plattformkonträr dich verhältst, also kann weder für monetäre noch Reichweitenzwecke verwendet werden, ein Post, unter dem ganzen Aspekt von dem Content Graph, dann mag ich die Plattform halt nicht so. Oder in dem Fall der Algorithmus. Und dann habe ich da ein bisschen so mehr drauf geachtet. Und komischerweise immer, wenn ich einen kontroversen Post auf irgendeiner Plattform hatte, also die meisten sagen, ja, die sogar, wow, gar nicht die Reichweite. Und ich komme dann halt immer daher und sage, ja, klar, hatten wir auf Facebook auch mal, was passiert, wenn die wegfällt? Und das mag dann wieder keiner. Und dann hatte ich irgendwie dann so einen Bann auf TikTok. Das fand ich dann lustig und dachte mir, naja gut, einer muss, also bin's halt ich. Und dann habe ich auch also angefangen, die Dinge in ich sag mal so pseudo-akademisch-wissenschaftlichen Umsetzungen einzusetzen. Also ich habe es dann eher, ich war zum Beispiel auf einer Data Science-Konferenz, da waren natürlich die absoluten Nerds dabei, wäre für dich der Traum gewesen, sich mit denen zu
unterhalten. Danke sehr.
Ja, also war eine coole Sache, richtig, richtig, also hyperintelligente Leute, die haben richtig krasse Sachen gemacht und ich habe dort ein Paper präsentiert und gesagt, hey, pass mal auf, da habe ich die Ford Watch Me-Kampagne genommen, ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, zufällig, zu dem Zeitpunkt 3 Milliarden Views gehabt und ich sage, hey, was bedeuten eigentlich die 3 Milliarden Views? Weißt du, ich meine, es sind 3 Milliarden Views, 3 Milliarden Impressions, wow. Ja, aber was bedeuten die denn? Sind denn die irgendwie halbwegs qualifiziert und wie können wir da irgendwie Herr der ganzen Sache werden? Weil reden tun alle nur über die 3 Milliarden. Also sieht man ja speziell immer auf LinkedIn, ne? Hier, das ist ein Ad. Muss gut sein, weil ich hab's gesehen. ja, kann man schon machen, aber ist wenig Gehalt dabei. Und ja, da habe ich das ein bisschen so in die Community reingepusht, dass wir uns dort eigentlich dann unterhalten und sagen, so, was können wir denn eigentlich machen? Was können jetzt diese Nerds, die wahnsinnig viel drauf haben, wie können wir uns das mal anschauen und sagen, hey, pass mal auf, was bringt denn das eigentlich? Ja, jetzt nicht um die Plattform niederzumachen, das geht's ja überhaupt nicht, das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern lass uns das mal irgendwie qualifizieren, dass wir hier mehr Insights bekommen, wann, wo und wie mir ein Upload was bringt.
Ja, ich glaube, das Wichtige dabei ist ja, und das hast du ja so schön gerade angesprochen, Reach alleine ist eine, ich mag das Wort Vanity Metric nicht, weil es ist natürlich, hat Reach auch seinen positiven Charakter, besonders bei kurzfristigen Kaufentscheidungen hast du damit ja noch immer einen Top-of-Mind-Effekt und da bringt, ja, besonders dann im Bereich FMCG, also Fast Moving Goods, also Consumables, ist das sicherlich eine der Kernsachen. Wenn du aber wirklich dir anschaust und überlegst, nachhaltiger Markenaufbau, Ford, Amerika, Jugend, kaufen die sich jetzt alle ihren, deswegen jetzt einen Ford, keine Ahnung, besonders zu dem Zeitpunkt, als die Kampagne da irgendwie durch die Gegend lief, waren da jetzt noch nicht so ganz die finanziell potenten Leute irgendwie drumherum, dass die Kampagne das jetzt vielleicht irgendwie trägt. Deswegen, ich glaube, da braucht es einen differenzierten Blick und deswegen habe ich auch immer ein Problem mit diesem ganzen Aspekt, oh, das ist jetzt eine Vanity-Metric, ja, du konzentrierst dich ja nur darauf, wie viele Impressions das Ganze hat, oder? Sondern es hängt am Ende des Tages ja mit der Zielsetzung dahinter zusammen, was möchtest du in dem Moment mit der für dich passenden Zielgruppe erreichen?
Ganz genau.
Und ich glaube, das muss auch der Grundsatz sein. TikTok ist nun mal ein sich sauschnell nicht entwickelndes Medium. Es ist ja kein Medium, aber es ist einfach sehr, die Vergänglichkeit eines Videos darauf ist durch die Einfachheit der Platzierung, durch die Einfachheit des Schnittes und dementsprechend auch durch die Schwemme und durch den ganzen Discovery-Charakter, der ja jenseits eines Instagrams, jenseits eines Facebooks etc. ist, ein Facebook und ein Instagram funktionieren nur durch Netzwerkeffekte. Ein TikTok ist ein YouTube auf Steroiden.
Genau. Ich denke, es kennt jeder, ne? Also jeder, der die App hat, sieht man auch so als Momente auf TikTok. Da liegst du abends um 11, 12, 1 Uhr morgens, wann auch immer, im Bett und denkst, ich guck da mal kurz rein und 4 Stunden später bist du immer noch am Scrollen. Hundemüde. Dein Mehrwert, den man ja auf LinkedIn immer findet, den hast du eigentlich gar nicht gewonnen. Du warst halt unterhalten irgendwo, ne? Also es hat dich unterhalten. Und das war's dann aber auch. Am nächsten Tag weißt du meistens nicht mehr so genau, was du angeschaut hast. War aber halt lustig oder cool oder was auch immer, ja? Absolut. Also ich denke, YouTube auf Steroiden beschreibt das ganz gut.
Ja, das Praktische ist, Google hat halt eine Sache noch in der ganzen Sache voraus. Durch das gesamte Google-Universum kannst du halt wenigstens noch die Effekte dieses YouTubes noch gewissen Branding-Effekten dann über das gesamte Google-Ökosystem noch zuordnen, was halt bei einem TikTok zurzeit eher schwierig ist, wo wir wieder dann bei dem ganzen Charakter Daten landen. Konntest du oder hast du bis jetzt, da bist du ja tiefer auch im akademischen Bereich Umfeld drin, weil ich habe noch keine nachhaltige Studie dazu gefunden, dass TikTok-Kampagnen eine nachhaltige Contribution zum Abverkaufserfolg jenseits, wie gesagt, von klassischen Push-Kampagnen, ich verkaufe das Zeug jetzt auf Teufel komm raus, und das ist komplett legitim. Mhm. Ja, das brauchen wir im E-Commerce. Ja, wirklich erzeugt haben.
Bisher ist mir nichts bekannt. Ich habe auch, das ist vielleicht witzig, also ich nenne es natürlich keine Namen, ich habe bis Ende letzten Jahres den Kanal, wenn man so will, ja komplett neutral aufgezogen. Und Ende letzten Jahres habe ich dann auch Sponsored Posts gemacht. Da ging es mir jetzt, also nicht falsch verstehen, ne? Ich finde Geld absolut cool. Wenn irgendjemand hier zuhört und mir Geld an mich werfen will, bring it on, ihr könnt werfen, bis nicht mehr geht. Also ich nehme alles. Aber das Sinn und Zweck davon war jetzt nicht für mich, irgendwie Geld zu machen, großartig, sondern mit Marken zusammenzuarbeiten und selber zu erleben, wie die jetzt mit mir arbeiten. Weil, sind wir mal ehrlich, zwischen, also jetzt nur uns beiden hört da keiner zu, jetzt irgendwelche Spezialprodukte über einen Tesla, über meinen Kanal auf TikTok zu vertreiben, ist ja sinnlos. Im Outset. Wie viele meiner, der Leute, die jetzt meine Videos anschauen, haben überhaupt einen Führerschein? Ich meine, damit fangen wir schon mal an. Wie viele haben einen Tesla? Und wie viele davon werden sich dann irgendein, keine Ahnung, Dosenöffner für ihren Tesla kaufen? Ja, also, lass mir das mal dahingestellt. Ja. War also ganz witzig. Ich hatte eine einzige Marke, es war ein richtig cooler Typ aus den USA. Der meinte, dass er, ich glaube nicht, dass da was bei rauskommt, aber ich will das mal machen und so. Und der hat irgendwie mit ein paar anderen Typen geredet, die kenne ich alle. Und die haben aber vollkommen überzogene Vorstellungen gehabt. Und dann haben wir geredet. Ich so, hey, komm, was ich, schick mir das Teil zu. Ich mach das einmal mal. Ich will selber wissen, was passiert. Du musst jetzt, aber jetzt machen wir Index die letzten 12 Monate auf deinem Webshop. Und jetzt gucken wir, ab Moment einstellen, fährst du das restliche Zeug runter, ne? Also, oder auf Niveau davor, dass wir ungefähr so nivellieren und ein bisschen Gespür dafür bekommen. Und, haben wir den gemacht, war echt saugeil. Da ging es um, was ging es denn da? Ist ja egal, halt irgend so ein Accessory. Preisklasse, glaube ich, Retail so um die $100. Also, wenn du ein Auto hast mit einem Wert von 50.000 bis 60.000, liegt es im Rahmen, oder? Und ja. Ich glaube, drei Teile sind verkauft worden. Kann man jetzt aber nicht auf mich rückschließen, ne? Weißt du, was ich meine? Und das Ding hatte... Ich glaube, insgesamt, ich hatte es zwei, drei Mal reingemacht, ich meine 3-4 Millionen Views insgesamt. Ja, und wenn jetzt, ich sage, so, und jetzt lasse ich den richtig berappen, ja, war das jetzt vielleicht nicht so der Todesbrüller. Und das war aber der einzige, ne? Dann hatte ich viele, viele Marken, auch Global Automotives. Würdest du es vielleicht nicht erwarten, ne? Weil die sind ja immer so strategisch. Wie zum Beispiel Mercedes, das sind jetzt zum Beispiel Influencer-Leader, ist ja auch wichtig, ne? Es geht nicht um ein Auto verkaufen, es geht um Influencer-Leader zu sein. Ich vergesse das immer im Automotive-Geschäft, ne? Tesla verkauft die Autos, ja, dann brauchen wir es nicht mehr machen, das ist auch okay. Die mögen mich, glaube ich, schon gar nicht mehr, aber einer muss es ja sagen, oder?
Einer muss es ja sagen. Ja, das stimmt vollkommen. Es stimmt vollkommen, weil das Hauptproblem da drumherum ist, also es ist ja wieder das schöne Feld, einmal der Daten-Nerd spricht, Mixed Media Modeling, ja, also zu schauen, okay, welcher meiner einzelnen medialen Kanäle, ich denke eher gerne in Botschaften, aber macht's ja jetzt erstmal nicht fett, trägt eigentlich welchen Effekt? Genau. Und dann haben wir, und TikTok ist für mich eher etwas Vergleichbares in der ganzen Logik wie TV, ja, anstatt wie einen YouTube. Ja, YouTube Long Content, da habe ich dann Unboxing, da habe ich Reviews, da habe ich Testings. Genau. Das kann ich doch nicht in 60 Sekunden oder 90 Sekunden unterbringen. Ja? Das ist ein komplett anderer Effekt. Das heißt, das Einzige, was ich messen könnte, und das kommt dann aus der sozusagen, ich sag's jetzt mal, TV-Werbewirkungsforschung, was ich mir dann übertragen kann auf meinen Online-Traffic, ist, wie viel höher ist mehr oder minder mein Brand-Traffic, den ich dann mitbekomme, entweder über Google-Searches nach meiner Brand, paid, unpaid, ja, ja, oder generell Anstieg meines Direct oder in sonstigem Kontext, kontextuell thematisch bezogenem Traffic, der sich dann darauf bezieht. Genau. Bedeutet aber, wenn ich eine TikTok-Kampagne in dem Sektor mache, muss ich vorher erstmal dafür sorgen, dass sozusagen mein SEO und damit meine gesamte Search-Engine-Aktivitäten top-notch sind. Genau. Sonst bringt mir der kleine Radatsch nämlich nichts, sonst werde ich nicht gefunden. Weil TikTok an sich treibt mir keinen Traffic. TikTok treibt mir Aufmerksamkeit.
Richtig. Und jetzt bei dem Punkt, jetzt bleiben wir ganz kurz beim Automotive. Also TikTok treibt mir Aufmerksamkeit und am besten mache ich natürlich so eine Kampagne mit irgendeinem Influencer, Creator, ne? Auch ganz wichtig. Aber hier wäre zum Beispiel die Frage, und das ist doch auch ganz, ganz interessant, also wirklich jetzt, wer bekommt denn jetzt die Aufmerksamkeit? Der Creator oder die Brand? Also jetzt haben wir, nehmen wir Charlie, ne? Die kennt halt einmal jeder. 130 Millionen Follower, ja, aufwärts, bla bla. So, die hampelt jetzt von einem Mercedes rum. Ich sag das jetzt ganz böse, ne? Also, liebe Schwaben, ich bin ja ein Wahlfahrer, also irgendwann fahre ich auch wieder rum.
Du hast die Schweizer Neutralität.
Ja, genau. Die machen ja gute Produkte. Also haben sie mal, ne? Die kommen langsam wieder zurück. Jetzt haben sie gute Sachen rausgebracht. P-Produkte, Marketing ist gar nicht so unwichtig. Ja? Sonst sind wir im Overpromise, Underdeliver. Aber das ist ein anderes Thema. Also lassen wir die Charlie vor dem Mercedes rumhampeln. Die hatten jetzt halt nur den Zack King. Der war ein bisschen billiger, glaube ich. Aber ist ja egal. Der hampelt jetzt vor dem Mercedes rum. Was schauen jetzt die Leute an? Ihn vom Mercedes rumhampeln oder den Mercedes? Das kriegen sie eigentlich mit am Ende des Tages. Da fängst du auch schon mal an. Jetzt habe ich, jetzt habe ich da x Millionen Views bekommen dafür, aber was haben die Leute eigentlich gesehen? Die Zahl sagt mir schon mal gar nichts. Das heißt, ich muss ja eigentlich auf jeden Fall eine Stufe weitergehen. Und das soll jetzt nicht heißen, ich kann nicht mal experimentieren und ich mache jetzt mal was auf TikTok und dann sehe ich so, wow, guck mal, das haben wir erreicht. Ja, das ist ja nicht böse, ist ja super, du hast es mal probiert. Aber das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Danach muss ich mich eigentlich weiterentwickeln. Danach muss ich mir halt Typen wie du ins Boot holen und sagen, so, pass mal auf, guck mal, hier haben wir mal einen Schlag gemacht, wir haben 40 Millionen Views oder 10 Millionen oder 1 Million oder 100.000, ist ja scheißegal. Und was haben die uns das gebracht? Und jetzt müssen wir so ein bisschen mal dahinter drehen und dahinter mal schrauben. Und dann kriegen wir mit so, ey du, war cool, ha? Aber von den 100.000 können sich alle nur an den Zack King erinnern. Hm. Und nicht an die C-Klasse. Ja, ist jetzt auch blöd, oder? Irgendwie. Weil eigentlich wollten wir ja die C-Klasse so ein bisschen promoten und weniger den Typ. Naja. Müssen wir mal was anderes überlegen, da müssen wir wenigstens nachschrauben und da was tun. Und das fehlt mir einfach, also das kommt da zu wenig rüber. Und wie du dann sagst, wenn wir jetzt im Automotive sind, wollen wir uns gerade drüber reden, und ich bekomme kurzfristig Aufmerksamkeit, ist ja auch eine geile Sache. Und das mal ein bisschen Streuverlust, ignorieren wir jetzt mal, weil den habe ich überall oder fast überall. Aber wie lange ist denn meine Kaufentscheidung oder mein Kaufentscheidungsprozess und zu welchem Zeitpunkt kommt jetzt diese Aufmerksamkeit dazu und wie lange hält die? Also wie lange hat die quasi eine Gültigkeit? Können die Leute sich in 5 Jahren, wenn sie dann einen Führerschein machen, nicht ganz böse natürlich, können sich dann noch dran erinnern und hat es dann noch einen Einfluss.
Natürlich. Sie haben sich das Video gesaved und gucken sich das jeden Tag wieder an, weil sie sagen, ah, oh, geil.
Ja, genau, die haben es im Favorites. Und sie haben mich gleich alle hassen und sagen, oh, guck mal, ach, der sagt jetzt auch, das sind nur 13-Jährige. Nein, sind es natürlich nicht. Ne? Die Plattform hat jetzt die 1,5 Milliarden Monthly Active Users überschritten. Natürlich gleicht sie sich dann einer holistischen Demografie oder einer generellen
Glockenverteilung, Normalverteilung.
Glockenverteilung, genau, irgendwo an. Ist ja klar. Hä? Mit der Zeit kommt es einfach. Den Effekt haben wir auf Facebook gesehen, den Effekt haben wir auf YouTube zum Teil gesehen und den sehen wir jetzt auch hier. Das wird natürlich nicht wegbleiben. Vollkommen logisch und vollkommen klar. Nichtsdestotrotz, das ist nicht die Legitimisierung dafür, dass ich einfach mal Geld reinwerfe. Jetzt muss ich trotzdem schauen, was hat mir das gebracht und wo muss ich dann eventuell Schrauben drehen? Und wie du vorher angesprochen hast, wo ist dann für mich in dem Kaufentscheidungsprozess, den ich, naja, sagen wir mal, beeinflussen will, oder indem ich Aufmerksamkeit erreichen will, indem ich irgendwo einen Input einsteuern will, positiv auf meine Marke gesehen, wo ist dann das Medium oder die Plattform für mich relevant, dass ich sie einsetzen kann? Und da muss ich dann halt ein Stück weiterdenken. Wir haben uns sagen, oh cool, wir haben die Kampagne gemacht jetzt und irgendwie einen Ad-Price dafür gewonnen, sondern jetzt wollen wir das dahinter wissen. Und dann wird es sehr, sehr dünn. Und das ist übrigens interessant, also ich habe mit, das ist cooler als Akademiker, du kannst mit sehr vielen Marken reden. Und Ich bin kein Feind, ich verkaufe ja nichts, also ich komme da nicht hin und ich bin keine Werbeagentur, ich bin nicht das personifizierte Böse in dem Sinn. Und viele öffnen sich dann auch ein Stück weit und reden mit mir und wir können Dinge diskutieren. Und es ist absolut interessant, wie viele Marken im High-Investment-Bereich, also jetzt Güter über einer gewissen Größenklasse, sagen, sie haben eigentlich keine Ahnung. Sie wissen eigentlich gar nicht, was ihnen das bringt. Sei es jetzt TikTok oder sei es irgendwas anderes. Ne? Wie gesagt, wir nennen jetzt hier keine Einzelnen, die verbessern sich mit Sicherheit und arbeiten daran. BMW hat gerade irgendwie einen großen Schlag mit TikTok gemacht. LinkedIn ist voll davon heute, also schau mal rein. Irgendwie Storytelling auf TikTok.
Ich habe es deinstalliert.
Ja, die Kinder bringen es wieder, kein Stress.
Storytelling auf TikTok, noch ein paar Jahre.
Das finde ich übrigens jetzt spannend. Ne? Kannst du Storytelling auf TikTok machen? Geht Storytelling auf TikTok? Also nicht ein Clip und der geht halt zufällig viral, also der ist nicht geboostet oder so. Ne? Wobei uns das natürlich dann auch gleich wieder eine Bredouille bringt, wenn ich einen Post boosten kann. Ist denn der Algorithmus neutral? Naja, das ist eine andere Sache, ja. Weiß eh keiner, wie ein Algorithmus funktioniert. Aber hier wird es dann spannend. Also wenn das gehen würde, ja, dass ich sage, ich kann da jetzt eine Art Content-Format aufbauen, wie das 916-Haus zum Beispiel, das wie eine Soap über diese Schnelllebigkeit funktioniert. Das finde ich dann schon eine relativ geile Sache. Da habe ich jetzt keine großen Hintergrundinformationen. Das finde ich dann aber relativ spannend zu sagen, hey, pass auf, nicht nur kriege ich jetzt quasi kurzfristig Aufmerksamkeit, also so ein Spike, den ich jetzt, wie du vorher gesagt hast, im E-Com im Prinzip schnell konvertieren will, das ist mein schneller Sales-Push eigentlich, oder, wenn es geht, sondern hier kann ich jetzt eigentlich längerfristig was aufbauen, da kann ich jetzt ja viel mehr Botschaften platzieren und transportieren, dass meine Zielgruppe sagt, hey, pass mal auf, ist ja cool, ey, die haben ein neues Auto und das kann das und jenes. Boah, wenn ich, also, muss ich mal anschauen gehen, so, ne? Also ich habe da dann so langsam Einfluss und kann dann auch über einen längeren Zeitraum damit eigentlich agieren und wirken. Aber hier ist dann wieder die Frage, ist das nicht ein bisschen denn vielleicht ein Bruch mit dem Content Graphen, den TikTok vorgibt? Also sprich, deine Reichweite oder deine Followerzahl hat ja eigentlich keine Auswirkung, sondern es geht auf jedes neue, auf jeden neuen Content aus. Und der ist ja nicht
sehr. Also dafür geplant ist es nicht. Bitte? Das können wir jetzt schon mal offen sagen. Also geplant ist es bei TikTok nicht. Ja, weil du kriegst ja auch aus der Gesamthistory immer wieder auch Videos. Also ich krieg teilweise im Feed dann Videos, die sind halt 2 Wochen alt und sonst wie. Also das heißt, paid, ich habe jetzt in die aktuellsten Möglichkeiten im Targeting nicht reingeschaut bei TikTok. Also deswegen da gerade keine Ahnung. Aber theoretisch geht das Gleiche, kann ich ja auch, also blöd gesagt, ich übertrage es jetzt mal auf ein Facebook oder auf ein Insta und ähnliches. Da kann ich es ja. Ich kann ja immer wieder mir eine Audience aufbauen, aber dann sind wir im reinen Paid-Sektor, wo ich mir natürlich immer dann, die hat sich mindestens 3 Sekunden, 6 Sekunden, 8 Sekunden, sonst was angeschaut und damit wenigstens immer wieder die Audiences mitnehmen kann. Unpaid allein, weil TikTok auf Full Discovery basiert. Und du ja nicht standardmäßig in die For You-Seite reinkommst, sondern halt auf die Discovery. So zerspringt dir damit ja die gesamte Strategie. Und also ich glaube, ich kenne die wenigsten, die zielgerichtet bei TikTok reingehen und dann von 3, 4, 5 oder 6 Creatern immer wieder sich die aktuellsten Videos anschauen. Also es wäre mal ganz spannend. Da habe ich noch keine Zahlen, Statistiken zugefunden, wie viel sozusagen Treue es eigentlich auf TikTok gibt. Auf YouTube gibt es diese Treue. Zum einen, weil da der ganze Algorithmus anders aussieht. Ich nutze YouTube dezidiert für, lass das 22, 25 Creator sein, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, wo ich dezidiert in der Woche drauf warte, dass da Content zu rauskommt. Ja. Und der ist Long Story, der ist nachhaltig, also nicht nachhaltig im Sinne von, sondern der bleibt mir im Kopf. Das meine ich mit nachhaltig jetzt. Deswegen.
Aber du hast ein ganz anderes Konsumverhalten, ne? Also wenn wir jetzt uns mal nehmen und sagen, wir beschreiben jetzt unsere Interaktion in der digitalen Landschaft als Konsumverhalten und stellen jetzt nicht eine andere Absicht dahinter. Dann habe ich ein ganz anderes Verhalten auf der YouTube-Plattform, wie jetzt zum Beispiel auf der TikTok-Plattform momentan. TikTok ist schnelle Unterhaltung in einer extrem hohen Frequenz. Also mir kann es eigentlich gar nicht langweilig werden. Und in YouTube suche ich jetzt eher Inhalte, die mich irgendwo bewegen, die für mich irgendwo einen Interessenskomplex darstellen, aus denen ich irgendwas rausziehen kann. Also, ein YouTube-Kanal, dem ich folge, ist DIY Fishkeeper. Ist so ein Typ aus Kanada, der baut Fishtanks, also Aquarien, ne? Dann schaue ich mir seit 5 oder 6 oder 7 Jahren an. Hab ein riesen Aquarium unten wegen dem Typ. Also nicht wegen ihm, sondern der hat auch nichts dran verdient an sich, also zumindest nicht direkt, ne? Aber ich finde es halt cool, weil ich Aquarien mag. Und Dem folge ich da sozusagen, wie du sagst, ne? Also mein Konsumverhalten ist, hey, da kommt was Neues raus, ich schaue mir das an, aber heute redet über Filter, nee, brauche ich nicht, also das lasse ich dann halt. Ne? Also ich kann mir das dann so ein bisschen raussuchen. Und dann hat es einen ganz anderen, oder kann es einen ganz anderen Charakter haben. Das habe ich auf TikTok aber nicht. Zumindest finde ich es bisher nicht so. Und wenn wir jetzt aber in das Format gehen, das TikTok heute zumindest mal auf Social Media stark pusht mit BMW, was sie da gemacht haben, ich habe es mir noch nicht angeschaut, jetzt nur überall die Headlines gelesen und da ist natürlich alles super toll und alle voll außer sich und so, ist ja logischer. Die Münchner wissen es ja auch nicht besser. Können ja auch nichts dafür, die verkaufen ja auch bloß Autos. Was sollen sie machen? Wenn Mercedes einen Influencer hat, müssen sie es ja auch tun. Ne? Die haben ja keine Wahl. Die tun einem da ja fast schon leid manchmal. Aber hier ist dann natürlich die Frage, weil du vorher gesagt hast, es geht eigentlich organisch gar nicht. Ja, warten die Plattformen am organischen Aufbau denn so ein wahnsinniges Interesse? Es ist ja auch mal interessant, ne, zu sagen, was hat denn die Plattform für ein Interesse? Ich meine, im Endeffekt ist es eine Company und die haben, man könnte jetzt so ein Profitmotiv unterstellen. Und das ist ja nicht schlimm, das ist ja überhaupt nicht negativ, das ist ja okay, haben andere ja auch. Ne? Aber die können jetzt ihr Profitmotiv natürlich optimieren, indem sie ihr komplettes Ökosystem kontrollieren. Und dann kommen natürlich eine ganz andere Größenklasse rein, wo ich mir dann als Marke, und das ist so, wie gesagt, das ist keine Kritik an der Plattform, aber das ist so ein ich muss sagen, weiteres Denken, wo ich jetzt als Marke eigentlich sagen muss, so pass mal auf, ich kam aus TV, Radio und Print und da haben wir immer über die Media Houses gesprochen, ne? Also die Murdochs und Co., die haben alles kontrolliert und ich musste über diese gehen, um meinen Kunden zu kommen. Und ich war von denen abhängig und das war gar nicht cool. So, und jetzt haben wir das Internet bekommen Und jetzt kann ich auf einmal mit jedem reden und alles ist frei und wir sind in einer ganz tollen Welt. Ja, dummerweise kamen jetzt halt die Plattformen um die Ecke. Das sind die Googles, die Facebooks und alles andere, was halt so da ist. Und die Plattformen agieren ja genau wieder wie die Medienhäuser von früher. Nur wir nennen sie halt Big Tech. Das ist deutlich cooler wie ein Medienhaus. Aber die machen noch nichts anderes, oder? Ich baue mir einen Kanal auf mit wahnsinnig viel Reichweite, weil es organisch geht am Anfang. Und worum geht's organisch? Weil die Plattform wachsen will, wachsen muss. User bedeutet Monetisierung, ne? Also bekomme ich möglichst schnell möglichst viele User auf meine Plattform und versuche, denen ihre Verweildauer auszuweiten, weil dann kann ich monetisieren als Plattform. Wenn ich die User da habe, dann kommen die Marken, weil sie Werbung schalten wollen. Das ist der gleiche Zyklus. Wir sehen den immer und immer und immer wieder, aber keiner lernt draus. Was haben wir jetzt auf TikTok? Genau das gleiche Phänomen. Ich kann organisch wahnsinnig wachsen. Ja, geile Sache natürlich, muss ich ausnutzen, muss ich damit experimentieren, ich muss es verstehen. Short Media muss ich verstehen als Brand, gar keine Frage. Aber ich darf jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie zuvor auf Facebook, wie zuvor über einen TV-Kanal oder was auch immer, mich wieder abhängig von diesem Medium zu machen und sagen so, jetzt investiere ich hier rein, wie blöd. Die Plattform reduziert dann meine organische Reichweite, weil sie natürlich ihrem Motiv nachgeht. Und ich bin dann wieder in der Spirale gefangen und kann dann sagen, so, jetzt muss ich natürlich Budget nachschieben, dass die ganze Sache weiter funktioniert. Aber ich habe es ja davor gepriesen als die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe es im Unternehmen wahrscheinlich verkauft als die eierlegende Wollmilchsau. Und jetzt kann ich keinen Rückzieher machen. Sankos-Prinzip, das haben wir auf Papier. Aber das hast du bestimmt auch schon mehrfach erlebt. Das zuzugeben, dass du der Auslöser für so einen Sankos-Batzen bist, das ist schon
das ist schwierig.
Das will keiner machen, oder? Du wirst ja nicht sagen, ja, ich habe entschieden, dass wir ein CRM lizenzieren für 1,4 Millionen, das ist ein Kunde von mir, mit 3000 Lizenzen, last Login Report 3 Monate zero, ne? Das war meine einzige Tat. Ich kam da rein und gesagt, gib mir mal kurz einen Admin Access, hab mir ein Last Login rausgelassen und der Head of Sales war vor 3 Monaten zum letzten Mal drin und seine letzte Tat war ein Password Reset. Case closed, oder?
Voll. Das ist ja bei allem, das ist ja bei allem so. Also daraus, allein über das Thema können wir eine komplette Episode machen. Ja. Tool-Friedhöfe, sowohl im Analytics-Bereich als auch in allem anderen, Martech und ich weiß nicht wo, und damit auch die Sunken Costs. Abschließende Frage. Glaubst du, es ist möglich, dann aus TikTok heraus, weil wir kennen ja die Problematik, don't build on rented land, ja, heraus dann irgendwann eine Community zu extrahieren, die ich unter dem Aspekt Brand Community, Fans, ja, es gab ja die schöne Aussage, du brauchst eigentlich nur 1000 wahre Fans, dann kannst du Millionär werden, eigentlich, dass daraus mal irgendwann solch eine, und das ist deswegen Glaskugel, mal eine Bindung wird, wie sie zum Beispiel jetzt durch all die Wandel, die YouTube ja durchgemacht hat, eigentlich es irgendwann hinkriegt, auch so eine Community-Bildung hinzukriegen, die ich dann auch von einer Plattform auf andere Plattform mitnehmen kann und aufbauen. Ja, einige haben es ja versucht, sind von TikTok weg, sind auf YouTube. Ja, haben es da teilweise hingekriegt. Ja, ein paar bekannte deutsche E-Sports, beziehungsweise Gamerinnen besonders, haben das ganz gut hingekriegt, weil sie die Toxicality zum Beispiel auf TikTok nicht mehr aus, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Also der Sektor ist echt übel, was da mit Frauenhass und sonst wie abgeht. Aber ganz anderes Thema. Also glaubst du, da lässt sich irgendwann noch tun?
Ich könnte es mir vorstellen. Also wie gesagt, es geht so ein bisschen in den Bereich natürlich auch rein, den wir jetzt angeteasert haben mit BMW und dem Storytelling-Effekt. Vielleicht auch, wie sich die algorithmische Ausspielung ändert oder das Bezugsverhalten zum Content, zum Creator. Warum nicht? Also wäre ja durchaus möglich. Die Plattform hat jetzt eine Nutzerzahl. Ich meine, wenn sie weiter so wachsen, ich meine, geht natürlich jetzt in der Geschwindigkeit irgendwann natürlich zurück, aber könnten die Mitte nächsten Jahres so ins YouTube-Territorium kommen von der Größenanzahl. Wenn wir dann schauen, wie viele User habe ich zum Kreuzvergleich auf anderen Plattformen, ist YouTube und TikTok sehr nah beieinander. Ne? Also das unterscheidet sich nicht so wahnsinnig viel. Die Frage ist dann eher, ist YouTube, TikTok denn mein reiner, oder bleibt es mein reiner Teaser als Creator? Also sagen so, weißt du, hier, komm auf meinen YouTube-Kanal und hier ist eine neue Folge. Oder kann sich die Plattform dann mehr etablieren? Wüsste ich momentan nicht. Ich denke, im jetzigen Zeitpunkt würde es mir schwerfallen, das zu sehen, einfach nur, weil das Konsumverhalten so schnelllebig, so hochfrequent und so fragwürdig loyal ist, dass es schwer wird, ne? Sowas
Markus zu machen. Machte gerade Anführungsstriche.
Ja, ja.
Nee, bin ich voll bei dir.
Also ich weiß nicht. Und wenn TikTok natürlich jetzt den Weg geht, und das wäre interessant, ne? Wenn sie sagen, so pass mal auf, jetzt gehen wir so ein bisschen mehr in den Bereich Storytelling, dann beißt sich's halt mit dem Algorithmus. Dann geht der Sexiness-Faktor verloren. Ich meine, warum sind wir drauf? Weil es schnelllebig ist. Du bist auf, ich meine, auf YouTube schaust du erst 10 Sekunden Werbung an, ne? Bei mir kommt immer Nivea und Gentleman's Clinic in Zürich. Bitte Leute, hört auf, ja, ich komme nie. Und ich will ja nur einen UFC-Kampf anschauen. Ja, das ist das Einzige, ja, was ich will. Und dann, aber ich warte die 10 Sekunden, bin super trainiert, das wegzuklicken, schau mir dann an, was ich eigentlich haben will, und da bin ich dann sehr dabei. Aber auf TikTok, da konsumiere ich schnell. Ich will unterhalten werden. Ne? Wenn es mich nicht in 3-4 Sekunden irgendwie packt, dann bin ich schon weg. Und ob das sich ändern lässt, ob der Sexiness-Faktor verloren ginge, wenn TikTok da jetzt dran dreht, das weiß ich nicht. Ne? Also ich stelle es mir schwer vor.
Ja,
außer es wird natürlich... Sorry, das soll ich nachhaken.
Ja.
Es gibt mit Scott Galloway, ist ein NYU Stern-Professor, der redet immer von Super-Apps. Super-Apps ist halt auch so ein Begriff.
WeChat,
ne? Beispiel. Genau, aber wenn wir jetzt einfach so Plattformen anschauen, ist es einfach, ich finde das einfacher zu fassen, ja, weil man Plattformen verstehen können. Das ist eine Plattform, die kombiniert vieles in sich. Ja, TikTok ist auf dem Weg, auch eine Mega-Plattform zu werden irgendwo, ne? TikTok und Douyin kombiniert, ist schon richtig fett, also ist schon eine große Nummer. Jetzt reden sie über die Küchen, die gebaut werden sollen und so weiter und so fort. Ja, da kann natürlich noch vieles kommen, aber ich denke eher, das geht so in den Bereich Algorithmic Commerce, das heißt, wir dekodieren doch eigentlich das menschliche Verhalten alle paar Sekunden. Schneller wie irgendwo anders. Und ich glaube, da sehe ich persönlich eher die Reise von dem Ganzen. Weil wenn TikTok schafft, die Dekodierung von unserem Verhalten, von unseren Wünschen hinzubekommen, dann kommen sie auf ein ganz anderes Level. Ne? Dann ist die Frage, ob es denn die Ineffektivität von dem Ad-Market, den wir eigentlich haben, weil Ads an sich sind ineffektiv als Instrument, ob es das denn überhaupt noch braucht und ob sie sich da komplett davon wegentwickeln. Ne? Also sprich, du bekommst ein Produkt nach Hause, also irgendwie die Leggings, die auf TikTok viral waren, die habe ich mir natürlich auch bestellt. Ne? Ich sehe hammermäßig aus in dem Zeug. Die habe ich dann zu Hause, bevor ich überhaupt weiß, dass ich es bestellen will. Die Frage ist nur, schicke ich sie zurück und kann ich diesen Prozess so weit optimieren, dass ich mit der Rücksendequote meine und der Marge der Leute, die es behalten, einen Profit erzielen kann.
Ja, das ist ja im Endeffekt das, was wir Amazon vorhersagen. Genau. Schon genau. Seit sehr vielen Jahren im Endeffekt.
Aber ich glaube, TikTok ist nah dran. Ich glaube, die sind nah dran, weil sie einfach mit dem Algorithmus, den sie haben und der unglaublich hochfrequentierten Kalibrierung, die sie darüber fahren, in eine ganz andere Richtung gehen.
Weiß ich nicht, ob ich aus Videokonsum, aber auch das, anderes Thema, aber als Abschluss da, ich glaube, wenn, dann kann es ByteDance, so wie es einen Facebook über ihr Gesamtökosystem hinkriegen, kann es ein ByteDance über sein gesamtes Ökosystem auf alle Fälle im asiatischen Raum, weil im europäischen, angloamerikanischen etc. hast du ja eigentlich nur die TikTok-Penetration.
Mhm.
Im asiatischen Raum bin ich vollkommen bei dir, ja, mit einem Byte Plus, mit einem Lark, mit einem Xiaoga Video etc., wo sie dann Non-Content auch promoten können über, also da haben sie ganz andere Möglichkeiten. In Europa und in den USA schwieriger, da hättest du es dann eher, hätte man noch früher sagen können, im Facebook. Nicht ohne Grund hat denn Facebook sozusagen die ganzen E-Komponenten reingemacht. Aber wir wandeln ab. Mein Lieber, wir sind schon bei 45 Minuten, saugeil. Und ich würde am liebsten noch weitermachen. Aber das bedeutet, wir machen eine zweite Episode irgendwann mal demnächst. Schauen dann über was.
Aber nur, wenn ich nicht
wenn gesperrt du dazu werde. Bereit bist. Wie bitte?
Aber nur, wenn ich nicht gesperrt werde auf einer eigentlichen Plattform.
Mein Lieber, wie immer, zwei Bitten. Die erste ist, was möchtest du, was die Leute aus dieser Episode mitnehmen? Und die zweite Sache, wie immer, der Abschluss gehört voll und ganz dir. Du darfst mir nur nicht danken, weil ich danke dir für die Zeit und den mega interessanten Input und einfach die Knowledge-Snacks und alles, die du gerade so cool frei herausgeliefert hast. Deswegen bleibt mir nur zu sagen, Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War saugeil. Und the stage is yours.
Okay, vielen Dank. Also zwei Dinge. Erstmal, was wünsche ich mir, dass die Leute hier rausnehmen? Zwei Dinge. Offen an neue Plattformen an neue Technologien rangehen, auch wenn es ein bisschen kontrovers ist, natürlich zu so einem Core von der Diskussion, die wir ein bisschen hatten. Aber ich muss als Marketer, darf ich nicht überrascht werden von einer Plattform, wenn sie 1,5 Milliarden User hat. Dann bin ich in der falschen Rolle. Da ist der Zug abgefahren, Thema verpasst, Sätzen 6, ne? Oder 5, je nachdem, in welchem Land ich bin. Also auf jeden Fall uncool. Aber wenn ich auf so eine Plattform aufspringe und experimentiere, als nächsten Schritt muss ich dann mein Hirn einschalten und sagen, so, und jetzt will ich aber nicht wissen, was bringt's mir? Ist es ein Investment, das für mich nachhaltig ist? Wie sieht es in 2, 3, 4, 5 Jahren aus? Wie weit will ich da gehen? Welche Effekte will ich einziehen? Also genau, was wir eigentlich besprochen haben, Short-Term, Mid-Term, Long-Term, weil im Endeffekt im Marketing muss ich irgendwann mein Budget verteidigen können. Ich muss meine Stellung verteidigen können und ich muss irgendwann dem Top-Management erklären können, ob es besser dran ist oder schlechter dran ist, wenn es mich hat, als Marketer oder als Marketingfunktion. Und das wäre doch mal eine ganz coole Sache, wenn wir das im Marketing könnten und weggehen vom bunten Bildchen malen hin zu, wir können uns als Funktion beweisen mit dem Einfluss, den wir aufs Unternehmen haben. Und das ist, glaube ich, auch so, was ich mir für mich wünsche. Ich will eigentlich gar nichts hier verkaufen oder Bücher promoten oder irgendwas. Ich weiß, ganz, ganz untypisch, sollte man eigentlich nicht machen. Aber ihr könnt mir auf LinkedIn folgen und da teile ich meine neuesten Learnings vom Teebeutel kochen. Was ich mir aber wirklich wünsche, ist, dass das speziell in Social Media, und ich nehme jetzt wieder LinkedIn raus, weil es fällt mir momentan einfach wahnsinnig stark auf, die Leute mal darüber nachdenken. Wenn irgendwo ein wackeliger Post dasteht mit, hier, super Kampagne von Coke, da ist der Christmas Truck drauf und performt wahnsinnig. Ja, Junge, woher weißt denn du das? Ja, keine Ahnung, die machen es halt seit 20 Jahren. Ja, okay. Aber was heißt denn das, ja? Also, nur, also...
Ich kaufe keine Coke, obwohl ich die Werbung geil finde.
Ja, und ich finde Budweiser geil, ne? Ich habe einen Kumpel in Australien, jedes Mal, wenn wir telefonieren, ist erstmal, what's up? Das ist von einer alten Budweiser-Werbung. Ich habe noch nie einen Budweiser getrunken. Liegt aber auch daran, weil ich kein Bier trinke. So, ja, was machen wir jetzt? Ne? Also mal ein bisschen mehr. Marketing ist nicht nur Advertising. Marketing ist so viel mehr wie Advertising. Advertising kann ich eigentlich erst machen, wenn ich meinen Markt verstehe, wenn ich den Kunden im Markt verstehe, wenn ich das Umfeld verstehe, die Einflüsse verstehe. Wenn ich daraus ein Produkt entwickelt habe, das Sinn macht, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und dann kann ich euch geile Werbung schalten. Die will zwar immer noch keine Sau, ne, weil niemand steht auf und will Werbung. Zumindest die meisten Leute nicht. Also wenn sie am Samstagmorgen aufstehen, sagen sie ja nicht, ich will Werbung, sondern du willst ja 9-11 haben und keine Werbung. Ne? Ja, die Werbung hat natürlich einen Einfluss drauf, dass du 9-11 haben willst, damit dein Nachbar denkt, du bist ein bisschen cooler wie zuvor. So ein Typ mit Kindern wie ich, da hat halt dann nur ein Tesla, ist halt scheiße. Aber wie auch immer, das fände ich einfach cool, wenn die Leute mal drüber nachdenken und sagen, hey, Marketing ist vielleicht wirklich mehr wie Werbung. Da ist mehr dahinter. Ja. Ja? Solche Leute wie du und auch deine Posts, die helfen dazu. Also finde ich jetzt im Ernst. Ne?
Vielen Dank. Alter, mach dir einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Wir gehen jetzt in den Zoo.
Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.